Josephine hat uns dieses Video ausgesucht und hat gedacht, es würde vor allen Dingen die nächste Generation erfreuen. Ihr erkennt die Leute, die dort gezeigt werden, vielleicht nicht, aber es sind wesentliche Trendsetter, die uns erzählen, was ihnen unverzichtbar ist. Wir haben eine Serie aufgelegt, Unverzichtbar, wo wir jetzt in den nächsten Sonntagen anschauen wollen, was für Menschen, die Jesus nachfolgen, unverzichtbar ist. Worauf wir also nicht verzichten können. Es gibt eine Menge Dinge, die über die Jahrtausende dazugekommen sind, Geschmacksrichtungen, verschiedene Ideen, Dinge, wie man bestimmte Dinge macht oder nicht macht. Wenn man darauf verzichten möchte, könnte man darauf verzichten, könnte das einfach sein lassen. Und hätte doch das Wesentliche nicht verloren. Aber es gibt ein paar Dinge, auf die können wir nicht verzichten. Und wir haben im ersten Teil gehört, dass wir auf Jesus als Person, als Mensch gewordener Sohn Gottes nicht verzichten können. Und dass wir das Baby nicht mit dem Bade ausschütten dürfen. Auch wenn wir uns an dem Badewasser stören und auch wenn wir uns an dem Drumherum stören und an den ganzen Dingen, an denen man sich ja auch stören kann, an denen sich nicht nur Menschen stören, die jetzt mit Gott gar nichts zu tun haben wollen, sondern auch Menschen, die jetzt sagen, Jesus ist mir wichtig und ich will diesem Jesus nachfolgen, bestehen ein bisschen unverständlich davor und staunen und fragen uns, wie kann denn das sein? Und dann gibt es eben diese Reaktion, dass die Menschen sagen, ach, dann lasse ich das ganz sein, da will ich gar nichts mehr mit zu tun haben. Und ich höre das praktisch jeden Tag. Also, dass Leute ganz großes Problem haben mit dem Bodenpersonal mindestens, wenn nicht auch mit Gott, höre ich praktisch täglich. Und immer wieder denke ich mir, aber ich kann in diese Gespräche eigentlich nicht so tief einsteigen, denke ich mir, es ist nicht wirklich zu Ende gedacht. Wenn du da mehr hören möchtest, der erste Teil. Der zweite Teil, Nico hat uns das deutlich gemacht, dass Jesus im gesamten Alten Testament das Thema ist und das gesamte Alte Testament letztlich in seinen prophetischen Bildern und Ausrichtungen darauf hinausläuft, dass eines Tages der Messias kommt. Schon von Anfang an, als Eva und Adam es versenkt haben, hat Gott überlegt, wie er die Menschen retten kann. Und in großer Geduld, lesen wir durch das ganze Alte Testament, in großer Geduld geht er mit den Menschen und versucht immer wieder ihnen zu zeigen, wer er ist und gibt ihnen Regeln und Gesetze und so weiter. Aber es läuft alles darauf hinaus, dass Jesus letztlich der Messias irgendwann kommen wird. Und wenn du die hebräische Bibel daraufhin liest, wird es besonders spannend. Auch dann später die Bilder, wenn dann wieder reflektiert wird auf die hebräische Bibel, wie das alles zusammenhängt, ist es wahnsinnig spannend. Es läuft auf den Sohn Gottes und diese ganz große Rettungsaktion hinaus. Und heute möchte ich über etwas sprechen, was genauso unverzichtbar ist. Und ich nehme euch mal ganz kurz mit zurück von vor 10 Jahren, weil ich muss sagen, wir haben jetzt ja das 9-jährige Jubiläum gefeiert und vor 10 Jahren diese Gemeinde begonnen. Und ich bin wahnsinnig begeistert und richtig stolz darauf, was in diesen 10 Jahren wert geworden ist. Aber wenn du vor 10 Jahren die grüne Wiese gesehen hast und da war ja jetzt gar nichts vom christlichen Zentrum Amberg zu sehen, da kann man natürlich sagen, wow, wie machen wir das denn jetzt? Worauf legen wir denn Wert? Was ist denn unverzichtbar quasi? Wie müsste das denn gestaltet werden? Ja, vielleicht hast du nie darüber nachgedacht, aber natürlich muss man am Anfang Entscheidungen treffen. Wenn man irgendwo hinkommen will, muss man Entscheidungen treffen. Und so haben wir gesagt zum Beispiel, wir brauchen eine Vision, für die es sich lohnt, sein Leben einzusetzen. Und nicht jetzt so, dass du praktisch da gleich stirbst, aber wenn du morgens früh um 6 Uhr am Sonntagmorgen aufstehst, um Stühle zu stellen, setzt du etwas von deinem Leben ein, setzt du etwas von deiner Bequemlichkeit ein. Du machst dich auf den Weg und du setzt 3 Stunden oder so oder auch noch früher, wenn hier das Musikteam aufbaut, setzt du dein Leben ein, Zeit, die du ja auch anders verbringen kannst. Du kannst ja auch dich einfach im Bett umdrehen und sagen, ah, so gemütlich. So wie viele Menschen es tun. Ah, es ist so gemütlich. Und ich habe es mir verdient. Ich habe so hart gearbeitet die Woche. Ich habe es mir verdient, im Bett zu bleiben. Aber da denke ich mir auch, wie viele Menschen würden sich wünschen, in der Welt so einen Gottesdienst erleben zu dürfen, ohne dafür ins Gefängnis zu kommen. Welch ein Vorrecht ist es, sonntags morgens aufstehen zu dürfen und so einen Gottesdienst überhaupt öffentlich feiern zu können. Das wird dir immer alles erst bewusst, wenn du morgens früh aufstehst und nicht mehr aus dem Bett kommst, dass du gehen kannst. Nimmst du selbstverständlich hin, da denkst du gar nicht drüber nach. Wenn du irgendwie plötzlich nicht mehr gehen kannst, dann merkst du, ach Schreck, wie toll war das doch, dass ich gehen konnte. So, und was war jetzt eine Vision, für die wir uns einsetzen wollten? Weil wir müssen ja vieles und fast alles ehrenamtlich machen. Für was würde sich es lohnen? Großes Gebäude bauen? Viele Menschen haben? Lohnt sich das? Für den, der damit glänzen will, natürlich. Der damit groß sein möchte, natürlich. Oh, ich habe ein großes Gebäude. Da gibt es ja diesen Running Gag, wenn sich Pastoren treffen. Die erste Frage ist, wie geht's dir? Und die zweite Frage ist, wie groß ist deine Gemeinde? Gockel, 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 gockel. Ja. Und so ein Gockelhahn steht immer auf dem Haufen Mist, hast du schon mal gesehen, ne? Wenn jemand rumgockelt, dann guck mal, wo er steht. Also für was lohnt es sich? Und dann haben wir gesagt, es lohnt sich, so viele Menschen wie möglich in eine wachsende Beziehung zu Jesus Christus zu führen. So viele Menschen wie möglich in eine wachsende Beziehung zu Jesus Christus zu führen. Dafür lohnt es sich, alles das einzusetzen. Dafür lohnt es sich, Sonntag für Sonntag aufzustehen. Dafür lohnt es sich, die ganze Vorbereitung. Dafür lohnt es sich, das ganze Üben. Aber diese Vision hat es in sich. Und wenn du mehr erfahren möchtest, kannst du auf unserer Internetseite einen Kurs anschauen. Hans-Georg und ich, wir haben ihn zusammen aufgenommen. Jason hat sich sehr viel Mühe gegeben, das schön zu filmen und zusammenzuschneiden. Du kannst dich bei Weitergehen anmelden. Das ist ein Kurs, den wir anbieten. Das sind 30 Minuten, wo du etwas mehr über die Gemeinde erfährst. So viele Menschen wie möglich schließt aber auch etwas ein, was möglicherweise für Menschen, die religiös unterwegs sind, die christlich sozialisiert sind, die irgendwie eine Vorstellung von Gemeinde bisher hatten, schwierig ist. So viele Menschen wie möglich in Amberg oder darüber hinaus bedeutet ja auch, dass wir Menschen einladen möchten, die bisher mit dem Glauben nichts zu tun haben. Das heißt, wir wollten einen Rahmen schaffen, in dem sich Menschen wohlfühlen, die bisher mit dem Glauben nichts am Hut haben, die sich einladen lassen, die gerne hier hinkommen. Es kommen hier Leute hin in den Gottesdienst, auch regelmäßig und auch mehr öfter, die für sich noch gar nicht entschieden haben, will ich diesem Jesus überhaupt nachfolgen. Das finde ich toll, das feiere ich total, das finde ich genau das, wofür Gemeinde sein soll. Gemeinde ist kein frommer Club, Gemeinde ist nicht eine Blase, in der du eine Sprache sprichst, die niemand versteht, ein Ritual durchführst, wo alle Leute, die dazu nicht dazugehören, sich ausgeschlossen fühlen, sich dumm fühlen, die außen vor sind und innen drin fühlt man sich super heilig. Und wie viele von euch wissen, dass auch das ein Betrug ist. Denn ich kann für mich sagen, ich bin nicht super heilig. Wenn ich jetzt mal von mir auf dich schließe und dir tief in die Augen schaue, möchte ich vielleicht sagen, du bist auch nicht super heilig. Und die heiligen und super geweihten Leute, von denen wir dachten, sie wären super heilig, sind besonders tief gefallen und wir stehen besonders erschrocken davor und denken uns, hätten wir nicht gedacht. Und ich denke mir, in welcher Welt lebst du? Das sind auch alles nur Menschen. Es ist alles völlig überdreht und überzogen und man stellt Erwartungen in Menschen hinein, die sie gar nicht erfüllen können. Gar nicht, es sind ja nur Menschen. Und es gibt auch in dem Sinne keine größere Weihe, als dass du getauft wirst. Das ist das Maximale, was Gott anzubieten hat. Alles andere ist vielleicht intern wichtig, aber für die Beziehung zum Vater ist das überhaupt nicht wichtig und nicht ausschlaggebend. So viele Menschen wie möglich bedeutet aber, dass Menschen eingeladen werden sollen, und du kannst dich darauf verlassen, du hast jetzt den Gottesdienst 10 Jahre erlebt, er ist jeden Sonntag so, du kannst dich darauf verlassen, dass jeden Sonntag wir das so machen, dass du dich zu keinem Zeitpunkt blamieren musst, dass du zu jedem Zeitpunkt jemanden einladen kannst und dich auch richtig damit identifizieren kannst und dich freuen kannst an dem Gottesdienst. Und es kommen auch jeden Sonntag neue Leute, seit 10 Jahren. Aber das hat natürlich wesentliche, wie soll ich sagen, grundlegende Entscheidungen, die man treffen muss. Wie gestaltet man Gemeinde, wenn du so viele Menschen wie möglich einladen möchtest in diese Beziehung zu Jesus? Und da ist mir Jesus dieses Vorbild. Jesus hat es vorgemacht. Und mit dem, wie er es vorgemacht hat, hat er ein Riesenproblem bekommen. Denn wenn wir uns das so vorstellen, vielleicht hast du irgendwie eine Vorstellung von Jesus. Jesus schwebt abgehoben durch das Heilige Land und ist umgeben von lauter Leuten in wallenden Gewändern, die ganze Zeit holy, 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 holy singen und irgendwelche Räucherstäbchen abbrennen und keine Ahnung was, die Augen drehen, und ständig hat er irgendwelche Gebetsveranstaltungen und so. So ist es nicht gewesen. Und das hat ihm eine Menge Probleme bereitet, weil Jesus eben gesagt hat, ich bin nicht gekommen für die, die keinen Arzt brauchen, ich bin nicht gekommen für die, die gesund sind, sondern ich bin gekommen für die, die Hilfe brauchen. Für die bin ich gekommen. Das hat den frommen Leuten überhaupt nicht gefallen. Überhaupt nicht. Und sie haben ständig versucht, Jesus irgendwie aufs Glatteis zu führen. Denn mit wem hatte Jesus Umgang? Was hat ihm seinen Ruf quasi ruiniert? Welchen Spitznamen hatte Jesus? Lukas berichtet es uns in seinem Kapitel, das Kapitel 15, Lukas 15, das gebe ich dir auch so als Hausaufgabe mit nach Hause, lies das mal, meditiere das mal. Eines der besten Kapitel in der ganzen Bibel. Lukas schreibt das in seinem Evangelium, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, das dritte Evangelium, Kapitel 15. Da schreibt er im ersten Vers, Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Stell dir das mal vor. Also es gab 2 Kategorien aus frommer Sicht damals. Es gab Sünder und es gab Zolleinnehmer. Das waren besonders schlimme Sünder. Noch eine Kategorie tiefer. Zolleinnehmer. Das waren jetzt also Sünder, die auch noch mit der römischen Besatzungsmacht kollaboriert haben. Das waren also richtig schlimme Leute. Jetzt versuch dir mal vorzustellen, in deiner Welt, wer für dich ein schlimmer Mensch ist, wer für dich in diese Kategorie fällt. Zolleinnehmer, also irgendwie vielleicht ein Politiker von einer Partei, wo du gleich Schnappatmung kriegst, wenn du den Namen hörst oder so. Und Sünder, versuch dir mal vorzustellen, gut, Sünde ist eine Kategorie, die ist bei uns ausgefallen. Sünde kommt gar nicht mehr vor. Aber das Thema, worum es heute geht, ist das Thema Sünde, und Sünde ist unverzichtbar. Diese Kategorie ist unverzichtbar, sonst können wir überhaupt gar nichts verstehen, gar nichts. Jesus nicht und uns nicht und unser Leben nicht und warum es uns so geht, wie es uns geht, nicht und gar nichts. So, aber Jesus hat gesagt, genau diese Leute, die sind mir wichtig. Und er war ständig umgeben mit diesen Leuten. Der hat ständig Party gemacht. Er hat ja auch den Namen Fresser und Säufer gehabt, weil er hat sich's gut gehen lassen bei diesen Leuten. Die waren in der Regel auch reich. oder vermögend und haben auch zu feiern gewusst. Diese religiösen Leute haben sich ja gar nichts gegönnt, aber diese Leute haben richtig Party gemacht. Also war Jesus eingeladen, hat mit ihnen gegessen, hat mit ihnen gefeiert. Und hier sagt Lukas, sie wollten ihn alle hören. Sie wollten ihn hören. Warum? Weil er ständig ihnen Vorwürfe gemacht hat, weil er sie ständig alles rauf und runter geheißen hat, weil er gesagt hat, mit dir will ich gar nichts zu tun haben. Nein, sie wollten ihn hören, weil sie spürten, hier kommt ihnen etwas entgegen, das ihnen vielleicht helfen kann. Weil jemand, der so unterwegs ist wie diese Zolleinnehmer und Sünder, die merken schon auch, dass dieser Weg nicht einfach ist und dass dieser Weg vielleicht auch nirgendwo hinführt oder ins Verderben. Irgendwo tief drin weißt du das. Und du suchst nach einer Antwort. Und da kommt jemand, der ist so voller Liebe, dass du dir denkst, das gibt's doch gar nicht. Oh, ich muss noch einen draufhauen. Ich muss noch mehr schlimmer Sünder sein. Und Jesus sagt, komm, dann umarme ich dich noch etwas mehr. Komm in Gottesdienst. Komm, hör mir zu. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten waren darüber empört. Und Menschen, seit 10 Jahren kommen immer wieder Leute und sind empört über das, was wir hier machen. Das sind aber in der Regel fromme Leute, das sind in der Regel religiöse Leute, das sind in der Regel Leute, die sagen, müsste man so machen. Und ich weiß schon auch, ich bin jetzt auch nicht auf der Buttermilch dahergeschwommen, es gibt verschiedene Strömungen, auch in der Kirchengeschichte und so. Und es gibt auch Gründe, warum man bestimmte Dinge zu bestimmten Zeiten so macht, wie man sie macht. Aber wir leben in einer Zeit, wo es jetzt wirklich darum geht, nach vorne zu gehen. Wir leben in einer Zeit, wo es wirklich darum geht, diesen Jesus zu den Menschen zu bringen. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Wie lange willst du noch warten? Aber diese Schriftgelehrten und Pharisäer, die eigentlich ja diesen Jesus wahnsinnig lieb haben müssten, die eigentlich sagen müssten, ja, der Messias ist da, Halleluja, komm, lass uns von ihm lernen, die waren empört und werfen ihm das vor. Sie sagen, dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Igitt! Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und lädt sie sogar noch in den Gottesdienst ein. Igitt! Ja, und auf welchem hohen Ross musst du sitzen, um so zu reden? Weil du bist natürlich kein Sünder. Du bist natürlich der absolute Heilige. Du bist der absolut Gerechte. Du machst nie was falsch. Lass mich mal mit deiner Frau reden oder mit deinen Kindern oder mit deinem Mann oder mit deinen Eltern. Sünde. Ständig mit Sünde. Ständig mit Sünde. Und das war ein Thema von diesen Pharisäern. Sie haben gesagt, Jesus, du, deine Jünger, die sündigen gerade. Und Jesus sagt, hört mal zu, ihr habt das gar nicht verstanden, worum es hier eigentlich geht. Darf man sich scheiden lassen? Jesus sagt, Leute, ihr habt gar nicht verstanden, um was es geht. Darf man dies, darf man jenes, darf man das, darf man das? Jesus sagt, das ist hebräische Bibel, das ist Altes Testament, darf man das oder darf man das nicht und wie weit darf ich gehen? Das ist so ein bisschen so, wie dass du einen Steuerberater brauchst, um das Finanzamt so auszureizen, dass du gerade nicht die Strafe machst, aber so an die Grenze gehen, wie weit darf ich gehen? Dann suchst du dir so einen Gelehrten aus, der das kann, der den letzten Dreh rausbringt. So ungefähr waren die unterwegs. Wie weit darf ich gehen? Jesus sagt, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass du sagst, ich liebe dich, Vater. Ich möchte in dieser Beziehung mit dir leben. Darum geht es. Und daraus ergibt sich dann alles andere. Nicht, wie kann ich Steuern sparen, sondern ich freue mich, dass ich in diesem Land leben kann, in dem die Straßen halbwegs in Ordnung sind, in dem halbwegs noch alles funktioniert. Wunderbar, ich freue mich, bin total gesegnet. Es geht mir so sehr gut. Warum sollte ich den letzten Cent Steuern sparen? Warum? Statt ihn zu bezahlen. Das halten manche mich vielleicht für doof, aber guck mal in die Welt, da leben wir wirklich auf der Insel der Seligen. Und dann sagt Jesus, hör mal zu, es geht eigentlich um Liebe. Es geht um darum, dass du Gott liebst und deine Nächsten liebst. Darum geht es eigentlich. Es geht darum, dass du Gott liebst und deinen Nächsten liebst. Und du kannst nicht Gott lieben, wenn du nicht deinen Nächsten liebst. Und wenn du das tust, und das ist das, woran ich jetzt seit ich denken kann, Jesus nachfolge, buchstabiere. Da sagt er, da hängt alles, das ist wie so ein Scharnier, da hängt alles drin. Und dann sagt er so, Leute, und damit ihr das jetzt einfach auch mal kapiert und die Geschichte wirklich versteht, worum es eigentlich geht, sagt er, hört mal, ich erzähle euch mal eine Geschichte. Ein Mann hatte zwei Söhne. Zwei Söhne. Das ist nicht die Geschichte von dem verlorenen Sohn, wenn ihr jetzt denkt, ah, die Geschichte vom verlorenen Sohn, sondern es ist die Geschichte von dem liebenden Vater, so möchte ich sie heute mal nennen. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, und das erzählt Jesus jetzt, um sich zu rechtfertigen, weil er ständig mit Sündern und Zöllnern umgeben ist. Rechtfertigt er sich gegen religiöse Leute. Leute, die es besonders heilig haben wollen, Leute, die besonders gläubig sind, Leute, die... Der Jüngere sagt zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Und wenn du diese Geschichte nachher auch für dich nochmal meditierst, man muss da viel mehr drüber nachdenken, weil die ist so reich. Guck mal, wer hat hier Verantwortung und wer ist initiativ? Dieser jüngere Sohn sagt zu seinem Vater, gib mir, so geht's los, gib mir. Und er hat ja recht, es sind zwei Söhne, der ältere Sohn hat 2/3 vom Erbe zu bekommen nach 5. Mose und er selbst 1/3. Und das geht schon, dass man das als Schenkung vorab bekommt. Nicht erst, wenn der Vater gestorben ist. Vorab kann man das schon bekommen. Also eigentlich nicht so was wirklich Ungewöhnliches, was der jüngere Sohn jetzt hier verlangt. Gib mir, was mir zusteht. Und der Vater teilt auch das Vermögen auf unter beiden. Er sagt nicht, du komm, wie kommst du jetzt mir, spinnst du jetzt oder so, sondern er teilt es auf. Und nur wenige Tage später merkst du letztlich die Absicht des Sohnes. Hat der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Wenige Tage später. Und der Sohn, wenn du jetzt die ganze Geschichte guckst, der Sohn stellt hier eine Weiche. Und diese Weichenstellung führt, hören wir gleich, zur Katastrophe. Und so ist das in deinem Leben und in meinem Leben auch. Wir stellen Weichen. Wir sind zu 100% verantwortlich für unser Leben. Es ist niemand anderes verantwortlich, auch nicht der Vater. Sondern du bist verantwortlich und du stellst Weichen. Und dann kommst du irgendwo an, wo du sagst, boah, blöd. Wie konnte der Vater das nur zulassen? Da hat der Vater gar nichts zugelassen. Sondern du hast das entschieden und du wolltest es so haben. Wenige Tage später verkauft er alles und zieht vom Vater weg in ein fernes Land. Weg vom Vater. Eigenwille. Genau das, was die Sünde tut. Deswegen ist Sünde eine Kategorie, die wichtig ist. Nicht huhuhu, sondern Sünde zerbricht Beziehung. Das hast du für dich selbst persönlich schon erfahren, habe ich schon immer mal wieder gesagt. Wenn Menschen einen Fehler machen, kannst du ihnen verzeihen. Das ist auch nicht justiziabel, das kann passieren, dass man einen Fehler macht. Wenn man aber vorsätzlich, absichtlich einen Fehler macht, ist das eine ganz andere Sache. Und das nennt die Bibel Sünde. Das zerbricht die Beziehung, das zerbricht das Vertrauen. Dort lebte der Sohn in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Später erfahren wir noch vom Bericht des älteren Sohns, der hat nochmal sich erzählen lassen, was sein jüngerer Bruder so macht. Da kriegen wir noch mit, dass der auch richtig in Saus und Braus nicht nur fressen und saufen, sondern auch huren. Der hatte also eine Menge Frauen da auch noch. Also der hat sich so richtig gut gehen lassen. Und jetzt versuch dich mal in die Geschichte hineinzuversetzen und geh mal jetzt als Reporter zu dem Sohn hin.
zu seinem Festgelage mit seinen hübschen, nackten Frauen da und sag mal, hör mal, wie fühlt sich das an, die Sünde? Wie fühlt sich das denn an jetzt, dein Leben? Und dann sagt er, sau cool. Also er muss sogar schreien, weil die Musik so laut ist. Ja, siehst du doch, mir geht's sau gut. Ich habe so viele Freunde und so viele Frauen. Ich kann machen, was ich will. Und das ist ja das Problem auch. Wir denken ja, es fühlt sich saugut an. Ich bin doch auf dem richtigen Weg. Ich bin doch, ich habe doch so viel Frieden. Ich habe doch so viel, es gelingt mir doch. Ist doch toll. Und immer wieder kommen Menschen zu mir und sagen, ich möchte diese Entscheidung treffen und ich habe so viel Frieden. Und du siehst es von fern und sagst, ja, um Gottes Willen, mach's nicht. Das führt irgendwo hin, wo du nicht hin willst. Ja, ich habe aber doch so viel Frieden. Ja, der Frieden kommt, dass du das eben nicht siehst, wo du gerade drin steckst oder wohin du gerade unterwegs bist. Und ich sage das nochmal, du bist hundertprozentig verantwortlich. Vielleicht kannst du das für dich einfach mal so murmeln. Ich bin hundertprozentig verantwortlich. Wenn du das mitnimmst für dich heute, das ist ein Game Changer. Weil du kannst es dann auch ändern, weil du bist hundertprozentig verantwortlich. Und du brauchst auch auf niemanden anders zu warten. Ich bin hundertprozentig verantwortlich. Und jetzt kommen die Konsequenzen seiner Entscheidung. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Jetzt könntest du sagen, ja, das hat er ja nicht kommen sehen. Gut, das ist auch in deinem Leben so. Es gibt Situationen, die kannst du nicht kommen sehen. Dass diese Hungersnot kommt, dass es wirtschaftliche Probleme gibt, das kannst du nicht kommen sehen. Aber dass dieser Mensch derart hart getroffen wird von dieser Hungersnot, von diesen wirtschaftlichen Problemen, das kannst du schon sehen. Wenn du ein bisschen Verstand hast, dann weißt du, dass sowas kommen kann. Und diese äußeren Probleme sind auch nicht auf einmal gekommen, sondern Hungersnot, das ist ja immer dann so Erntenzyklen, dann gab es noch, also das, wir reden hier von einem größeren Zeitraum, wo das Problem sich langsam aufbaut. Und dann jetzt gerät er in Schwierigkeiten. Natürlich, seine Freunde sind weg, die Huren kann er nicht mehr bezahlen, der ist jetzt, plötzlich steht er da im kurzen Hemd da. Und er hat auch keine Stabilität in seinem Leben. Er hat kein Vermögen, auf das er zurückgreifen kann. Er hat keine Weisheit, er hat kein Beruf, er hat gar nichts. Er hat einfach nur gesagt, ich meiner mir mich, ich will jetzt hier haben, fressen, saufen, huren. Und dann kommst du in Schwierigkeiten und dann sagen die Leute zu mir, Gottfried, wie kann Gott das zulassen? Und dann sage ich dir, du, das ist ganz einfach. Gott hat dich mit einem freien Willen geschaffen und leider bist du hundertprozentig verantwortlich für deine Entscheidungen. Und vielleicht magst du einfach mal zurückgehen und gucken, wo bist du falsch abgebogen? Und wo wolltest du eigentlich hin? Und ein guter Freund von mir, der ist Pilot, der hat gesagt, weißt du aber Gottfried, wenn du auf dem falschen Kurs bist und merkst, du bist auf dem falschen Kurs, dann bedeutet nicht jetzt auf dem richtigen Kurs zu kommen, dass du zurückfliegst, wo du falsch abgebogen bist, das wäre ja Schwachsinn. Sondern du wolltest dahin, du bist jetzt auf diesem Kurs, jetzt merkst du, du bist auf dem falschen Kurs, dann brauchst du eine Kurskorrektur. Du musst quasi Buße tun, du musst dich umändern, du musst das erkennen, dass du auf dem falschen Weg bist und dann auf dem richtigen Weg, auf das richtige Ziel einschwenken. Da bist du immer noch auf dem falschen Weg. Aber du bist schon auf dem Weg in die richtige Richtung. Aber die Konsequenzen sind immer noch nicht gut und das löst sich auch so schnell nicht auf, weil du bist ja immer noch auf dem falschen Weg. Wenn das der richtige Weg wäre und du so geflogen bist und jetzt so fliegst, bist du ja da immer noch auf dem falschen Weg. Und in seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Und jetzt musst du dir das mal versuchen vorzustellen im Ohr der Pharisäer und Schriftgelehrten. Den erzählt er die Geschichte, er erzählt es ja diesen frommen Leuten. Er sagt, seht mal, das passiert, du landest bei den Schweinen und das ist für die damaligen Ohren sozusagen der GAU. Ein Super-GAU gibt es ja nicht, weil GAU ist der größte anzunehmende Unfall, also gibt es nichts Größeres als der größte. Also ein GAU. Es passiert in seinem Leben ein GAU. Er landet bei den Schweinen. Und dann verstärkt sich dieser GAU noch, das widerspreche ich mir fast, er verstärkt sich noch, denn er hat nichts mehr zu essen. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Er wäre froh gewesen, wenn er Schweinefraß hätte fressen dürfen, aber das hat er nicht gedurft. So musste er sich den Schweinefraß stehlen. Also, bumm, auf Grundeis. Und ich frage mich, und Jesus fragt dich, und Jesus fragt seine Zuhörer, muss es so weit kommen? Muss es so weit kommen, dass du mit deinem Hintern auf Grundeis rast? Oder kannst du früher zur Besinnung kommen? Kannst du schon früher erkennen, dass deine Beziehung zum Vater zerstört ist und dass deine Beziehung zum Vater wiederhergestellt werden sollte? Und das ist etwas, was nicht nur grundsätzlich einmal, wenn wir nachher das Lied singen, ich laufe zu dir, Vater, dass du für dich entscheidest, ja, da muss ich unbedingt zurück, ich mache das so wie der jüngere Sohn. Aber es ist täglich so, dass du Entscheidungen triffst, dass du Dinge anschaust, dass du Dinge machst und sagst, wo du genau merkst, es zerstört die Beziehung zum Vater, es zerstört deine Beziehung zu Jesus Christus, wo du für dich sagen kannst, oh nee, so, das führt nirgendwo hin, das bringt nur böse Früchte und nicht die Früchte, die ich haben will. Also er kommt jetzt zur Besinnung. Das, was hier im Vers 17 heißt, ist, tut Buße, er kehrt um. Er kommt in seinem Kopf zu dem Schluss, da wollte ich eigentlich nicht hin. Gut, er hat ein bisschen dazu gebraucht, ein paar Jahre, aber irgendwann kommt er zu dem Schluss. Und das ist besonders schwer für Eltern mit anzusehen, wenn ihre Kinder so unterwegs sind wie dieser jüngere Sohn. Und ich sage immer, wenn Eltern mir sagen, Mensch, und mir klagen mir, wo, sage ich, du, vertrau deiner Erziehung. Lass sie los, vertrau deiner Erziehung. Eines Tages werden sie wieder vor der Tür stehen und sagen, das, was der Sohn jetzt hier sich zurechtgelegt hat, er sitzt dort bei den Schweinen und bastelt sich einen Spruch zurecht. Vater, ich habe gesündigt im Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner, weil besser ein Tagelöhner im Hause meines Vaters als Schweinefraß fressen bei den Schweinen. Sieht Jesus im Übrigen auch so. Und jetzt kommt er zum Vater. Und was macht der Vater? Der sieht ihn von Ferne. Und das bedeutet, dass der Vater auf ihn gewartet hat. Und er macht ihm keine Vorwürfe, sondern er macht etwas, was für einen orientalischen Vater völlig ungewöhnlich ist. Der fängt an, loszuspurten. Das machen selbst Orientalen, wenn sie im Stress sind, nicht. Und jetzt stinkt er nach Schwein, weil da kommt er gerade her, der hat nicht vorher geduscht. Und der Vater fällt ihm um den Hals und gibt ihm einen Kuss. Das ist das Zeichen der Vergebung. Noch bevor der was sagen kann, nur weil er umgekehrt ist, nur weil er auf dem richtigen Weg ist, passiert das, dass der Vater ihm entgegenläuft und ihm vergibt und ihn küsst. Und dann leiert der Sohn seinen Spruch runter und der Vater macht psch, 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 kommt gar nicht mehr zu dem, mach mich zu einem Knecht, kommt gar nicht weiter. Der Vater sagt, psch, 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 psch. Und dann zu seinen Dienern, du, pass mal auf, holt den Ring, holt Sandalen, holt das Kleid, holt das Mastkalb. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Das ist das, was das mit dem Tod meint. Der hat ja gelebt, also warum war der tot? Die Beziehung zum Vater war tot. Und das ist das, was wir auch jetzt, wenn wir sagen, eine wachsende Beziehung zu Jesus, deine Beziehung zu Jesus, wenn du keine Beziehung zu ihm hast, ist tot, sie lebt nicht. Aber wenn du jetzt sagst, ich möchte das gar nicht, ich möchte diese Beziehung zu Jesus haben und ich möchte auch in dieser Beziehung wachsen, dann beginnt diese Beziehung zu leben. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden und sie begannen zu feiern. Und dann ist der Ältere ist sauer. Der hört nur von ferne ein Lärm, lässt sich erzählen, was da ist und kriegt die Krise. Der sieht das nicht so wie der Vater, der voll Mitleid ist und direkt da zu dem Sohn rennt und so weiter, sondern er kriegt die Krise. Und dann sagt er, und dann macht er dem Vater Vorwürfe. Er macht ihm Vorwürfe und sagt, das ist doch nicht vom Heiligen Geist, das kann doch gar nicht sein, das ist doch, ich will es gar nicht alles zitieren, was für Vorwürfe wir bekommen haben, bloß weil wir diese Gemeinde machen. Aber nicht von Menschen, die mit dem Glauben nichts an Hut haben, sondern von Menschen, die Jesus nachfolgen. Wie könnt ihr nur, sage ich, ja, das ist eben so, weil Jesus das auch so machen würde. Habt ihr denn keine Evangelisationsveranstaltungen? Habt ihr keine Gästegottesdienste? Nein, jeder Sonntag ist ein Gästegottesdienst. Wir erwarten jeden Sonntag Gäste. Wir sind jeden Sonntag darauf vorbereitet, dass neue Leute kommen. Wir freuen uns so drauf. Ah, du, dieser dein Sohn, hast du vergessen, was der gemacht hat? Weißt du, der stinkt immer noch ein bisschen nach Schwein. Das geht auch schlecht raus. Wir haben Freunde gehabt, die hatten eine Schweinezucht. Also wenn du dann ein Wochenende am Schweinehof warst, kannst du schon duschen, aber das verlässt dich nicht zu normal, wenn du wieder in der Stadt bist. Ja, auf dem Land kriegst du es nicht, aber in der Stadt riechst du es schon. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist doch immer bei mir. Alles, was meins ist, ist deins. Aber jetzt müssen wir doch feiern. Jetzt müssen wir doch feiern. Jetzt müssen wir uns doch freuen. Wisst ihr, und darum geht es. Darum geht es uns als Gemeinde. Es geht uns nicht darum, dass wir glänzen und groß werden und Leute auf irgendein Schild heben, sondern es geht uns darum, so viele Menschen wie möglich in eine wachsende Beziehung zu Jesus Christus zu führen. Und es geht uns darum, es nicht unnötig schwer zu machen. Ja, aber das sind doch Sünder. Ja, und du bist wohl kein Sünder. Und wie schlimm ist Sünde? Wann ist Sünde Sünde und wann ist Sünde keine Sünde? Und wie schlimm, wie kann man das? Nach Gottes Vorstellung ist, wenn du nur eine Kleinigkeit vom Gesetz nicht erfüllst, hast du schon verloren. Ja, ich bin aber nicht so ein Sünder wie der. Ich bin immer bei dir gewesen. Ja, aber du warst doch auch nicht bei mir. Deine Beziehung zu mir war trotzdem gestört. Er war verloren und nun ist er wieder gefunden. Und Jesus sagt im Grunde nichts anderes als, wisst ihr was, Leute, ich handle an Gottes Stelle hier auf dieser Welt. Und meine Sehnsucht ist, dass so viele Menschen wie möglich in eine wachsende Beziehung zu mir kommen. Und meine Sehnsucht ist für dich jetzt, der du schon Jesus nachfolgst, dass du nicht selbstgerecht bist, sondern dass du diese Geschichte für dich nimmst und du hast Sünde in deinem Leben, du weißt es ganz genau, dass du einfach sagst, Vater, heute ist der Tag, ich komme zu dir. Ich komme zu dir, ich sage, Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Bitte vergib mir. So einfach. Und du weißt, was der Vater tut. Er kommt dir entgegen, er küsst dich, er gibt ein Fest, er stellt dich wieder her. Und wenn du für dich sagst, diesen Gott, von dem habe ich ja noch nie was gehört, den würde ich gern kennenlernen, dann kannst du genauso beten, sagen, Jesus, weil Jesus ist heute hier, er hat zu dir gesprochen, sagst du, Jesus, dich möchte ich gern kennenlernen. Ich möchte genau das erleben. Ich sitze gerade bei den Schweinen und habe das letzte Stück Schweinefraß gerade runtergeschluckt. Und es reicht mir, ich will da nicht mehr länger sitzen bleiben. Ich will umkehren. Und wir singen jetzt ein Lied und das Lied formuliert im Grunde dieses Gebet. Und wenn das dein Gebet ist, dann steh auf und lass uns das gemeinsam singen.